Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Und ich bin Max Prosa.
Hallo Max, schön, dass du bei mir im Podcast bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, du hast ein neues Album rausgebracht, da wollen wir drüber sprechen. Natürlich für alle HörerInnen, die dich noch nicht so kennen, sollst du mal ganz kurz erklären, wer bist du, was machst du für eine Art von Musik und seit wann machst du das, damit man so ein bisschen Einstieg bekommt und dann fange ich an, dich mit Fragen zu löchern.
Ja, also ich bin Sänger und Songwriter. Ich bin schon eine ganze Weile dabei. 2012 gab es mein Debüt. Die Fantasie wird siegen, hieß das. Damals war ich mit Clouseau auf Tour. Das hat ziemlich die Runde gemacht, deswegen kennen mich auch einige aus der Zeit. Dann habe ich noch ein weiteres Album bei Sony Music veröffentlicht. Das lief dann nicht mehr so gut. Ich habe dann einfach angefangen, mein Ding zu machen eigentlich danach. Und das ging sich nicht aus mit dem Major-Label zusammen, sodass ich dann ab dann alleine unterwegs war und so ein paar Alben gebraucht habe und auch viel geschrieben habe. Ich habe dann nicht nur Musik gemacht, sondern eben auch Gedichte, die dann ein paar Jahre später bei Instagram auch viel geguckt wurden. Und das ist auch immer noch so. Mittlerweile gibt es auch viele Leute, die kennen mich vorrangig durch meine Gedichte und Bücher. Und mittlerweile mischt sich das aber alles so ein bisschen. Also ich habe einen großen Teil meines Schaffens sind die Gedichte und aber genauso groß sind die Lieder. Und wenn ich auf Tour gehe, dann gibt es auch kein Konzert, auf dem nicht ein Gedicht vorkommt und auch keine Lesung, auf der nicht ein Lied vorkommt. Also das ist immer irgendwie miteinander verwoben und ergänzt sich.
Da verschiebt sich dann wahrscheinlich nur der Anteil der jeweiligen Sachen, je nachdem, ob du auf Lesereise bist oder auf Albumtour.
Genau, genau.
Ja. Du hast ein neues Album am Start, das heißt Der Garten, da wollen wir auch gleich ein bisschen drüber sprechen. Würdest du sagen, rein von musikalischen, dass sich das musikalisch unterscheidet von dem, was du vorher gemacht hast, also zumindest so ein bisschen. Mir kommt es zumindest vor, es ist jetzt ein bisschen mehr, nicht in jedem Song, aber es ist ein bisschen mehr, ja, bandlastig, hört sich jetzt schon wieder negativ an, ist ja immer positiv. Also ist ein bisschen anders arrangiert.
Yeah. Genau, das ist der Hauptunterschied. Ne? Also davor, das Album war ja mit Sascha Stieler, das ist ja ein Pianist. Ne? Und das hat sehr davon gelebt, dass es Klaviermusik war mit Streichern und war ein spezieller Sound, der für die Zeit gut war. Und davor habe ich auch Alben alleine gemacht oder auf andere Art produziert und jetzt aber wieder mit einer Band. Und das ist teilweise auch die Band von früher und der andere Teil ist neu und das hat sich gut angefühlt, habe ich neu zusammengestellt, bin da in Verbindung gegangen, so in Co-Kreation mit den Leuten und dann ist dieses Album entstanden.
Also ich habe tatsächlich auch noch so ein bisschen mein erstes Album auf dem Schirm und das war ja auch eigentlich eher auch schon mehr instrumentalisiert, also auch eher in Richtung Bandgeschichte, oder?
Ja, genau. Das erste Album war so und ein Teil von mir hat das auch immer vermisst, auf den Bühnen auch diese Energie zu haben von dem Schlagzeug und von der treibenden Band an manchen Stellen. Manchen Worten tut das einfach gut und es sind dann praktisch noch größere Bögen möglich.
Ja. Deine LP heißt Der Garten, habe ich eben gerade schon gesagt. Es gibt auch einen Song auf der LP, der genauso heißt.
Ja.
Ist das was so eine bestimmte Bedeutung hat für das Album? So ein Grundhintergrund, so ein Kontext, der alles irgendwie ein bisschen einschließt? Oder warum ist das Album nach einem Song oder umgedreht? Vielleicht war es ja auch so, du hast schon gewusst, das Album soll Der Garten heißen, da muss doch noch ein Song so sein. Kannst du uns ja mal erklären?
Ja, das kann man vielleicht gar nicht so ganz genau sagen, wie das mit dem Huhn und dem Ei. Es hat sich so ein bisschen beides zusammen ergeben. Einerseits ist dieser Ort, an dem ich Lieder schreibe, auf Teneriffa, ist ein Garten und da sind also ein Großteil der Lieder entstanden. Und jeden Morgen bin ich da rein und er hat irgendwie eine große Rolle gespielt in diesem Prozess. Und andererseits hat dieses Lied auch einen großen Teil, hat irgendwie eine große Bedeutung in dieser Zeit gehabt. Die Inspiration dazu war dieses The Hole of the Moon von den Waterboys. Ich weiß nicht genau, ob du das kennst.
Ich kenne das definitiv. Ob das unsere HörerInnen noch alle kennen, das weiß ich nicht. Aber
genau.
Ich habe es gerade vor kurzem erst wieder, lief so irgendein Film im Abspann auch noch, wo ich gesehen habe.
Ja,
ganz,
genau.
Ganz toller Song.
Ganz toller Song, ne? Und ja. Diese Idee, du hast I Saw the Crescent, ich habe die Mondsichel gesehen, du hast den ganzen Mond gesehen. Ne? Und diese Idee von, man muss nicht so viel unterwegs sein, um zu sehen, um die Welt mitzubekommen eigentlich. Ne? Das habe ich, das hat mich immer angesprochen. Ich habe das Lied immer geliebt und wollte auch irgendwann mal so ein ähnliches machen oder auch mit dieser Idee ein Lied schreiben. Und dann ist der Garten, hat eine ganz andere Szenerie, ne? Aber diese, du bist nie gerannt, du konntest warten und so kam das Glück der Welt in deinen Garten. Ist die Zeile, die dann da so eine gewisse Parallele darstellt. Und dann ist natürlich auch noch der Garten Eden ist reingemischt. Ne? Es gibt die Schlange und es gibt den Herumlaufenden im ersten Teil, der sagt, er hat die Engel verscheucht, die bei ihm auf der Treppe saßen zu seinen schlimmsten Zeiten und hat sich immer gefragt, was würdest du wohl denken, weil du bist nie gerannt, du konntest warten. So kam das Glück der Welt in deinen Garten, ja.
Hat das einen allgemeinen Bezug, hatte ich ja eben schon mal versucht, so rauszukriegen, zu einem Album als Hintergrund? Ist das, oder hat das Album, ist es ein Sammelsurium? Ist immer so.
Na, ich habe dann so ein bisschen einfach geguckt, was sich eignet, wie es heißen könnte. Natürlich sind die Songtitel da auch immer eine Möglichkeit. Und da hat der Garten als so einen Möglichkeitsraum für ganz Verschiedenes hat sich einfach sofort angeboten. Ne? Also in so Gärten finden ja diese ganzen Sachen statt. Da wachsen überall kleine Pflänzchen und es gibt Ecken, die niemand kennt, wo Dinge geschehen. Und also dieser große Garten, das hat für mich gleich so eine Welt aufgemacht. Zumal mein letztes Album Dein Haus hieß, so, ne? So dass es irgendwie nur logisch für mich schien.
Jetzt gehst du ein bisschen raus aus deinem
Haus. Jetzt gehe ich raus aus dem Haus in den Garten. Ja,
ja, sehr schön. Du hast gerade von dem Garten in Teneriffa erzählt. Ich weiß, du bist gerade jetzt in Teneriffa und machst wieder deine Klausur sozusagen und deine Schreibzeit sozusagen.
Ja.
Ist es der gleiche Garten oder bist du immer woanders auf Teneriffa?
Nee, ist tatsächlich der gleiche Garten.
Ach, schön, ja.
Das ist ein Ort, den habe ich vor 3-4 Jahren gefunden. Nichts daran ist jetzt so besonders für Songwriter geeignet. Also hier gibt es zum Beispiel kein Klavier oder irgendwas. Aber ich weiß auf jeden Fall immer genau, wenn ich hierher komme, ich kann direkt anfangen. Und deswegen fahre ich hier immer wieder hin zum Schreiben.
Und in welchem Schreibprozess in dem Garten ist der Song der Garten entstehen? Letztes Jahr, vorletztes Jahr oder?
Genau, letztes Jahr ist das entstanden. Und zwar habe ich gleichzeitig auch noch ein Buch der Symbole, heißt es, was ich manchmal verwende. Und da gibt es eben die verschiedensten Symbole von Sonne bis über Nase, da kommen wir dann später noch zu, und auch den Garten. Und das ist einen Morgen mal aufgekommen und dann kam diese Verbindung plötzlich zu diesem Lied, The Hole of the Moon, wie so Dinge manchmal zusammenkommen und man es später gar nicht mehr genau sagen kann. Und dann entstand dieses Lied.
Ja, kommen wir doch gleich zur Nase, wenn du es schon angeteasert hast.
Ja.
Es gibt einen ganz tollen Song, den du auch vorher schon veröffentlicht hast. Und das war auch der Song, mit dem ich wieder auf dich gestoßen bin. Und zwar war oder ist das der Song Lob der Nase. Finde ich, also nicht nur vom Arrangement, von der ganzen von dem Text her insgesamt, sondern auch vom Hintergrund her total, total schön. Es ist letztendlich tatsächlich so eine Kritik an Social Media, an KI, an zu schnellem Leben, an was ist echt, was nicht. Und gehe ich mal von aus, sehe ich für mich so. Entschuldigung.
Ja, ja, ja.
kann sicher jeder anders, aber ich glaube, viele, die sich den Song dann anhören, werden da schon ein bisschen d'accord mit mir gehen, sich einfach auf Sachen zu verlassen, die ja in Anführungsstrichen echt sind, ist ja immer so die Frage, was ist echt, was ist nicht echt. Aber dass man eben der Nase nicht so viel vormachen kann. Also man kann viel vortäuschen, besingst du dort auch und dann aber doch wieder an die Nase, Lob an die Nase, die kann man mit solchen Sachen nicht überwinden.
Ja.
Und auch Sachen wie Sachen zu fühlen, das beschreibst du auch sehr schön, was anzufassen, sich ins Gras zu legen und so weiter. Und das fand ich so im Zusammenhang sehr, sehr schön rausgebracht, weil die Zeit ja erstens immer schneller wird und ich, so sehr ich das am Anfang gefeiert habe, Technik einen Schritt weiter mit der KI, fand ich schon alles ganz spannend. Und dann irgendwann merke ich, bin jetzt gerade schon an einem Punkt, wo ich sage, hätten wir uns das nicht ersparen können.
Ja, so geht es mir auch. Also zumal, also ich meine, ich bin nicht so damit in Kontakt als Songschreiber oder auch Gedichtschreiber. Ich denke, dass das für diese Bereiche, die ich da bearbeite, noch nicht so richtig da reinpasst. So. Aber trotzdem kriege ich es mit und dann ist das umso unheimlicher irgendwie, was da alles vor sich geht. Und interessanterweise war das eben auch dieses Buch der Symbole, was dieses Lied hervorgebracht hat, denn da bin ich auf die Nase gestoßen. Und ich mache das dann manchmal so, dass ich einfach sage, okay, was ich jetzt aufschlage, damit arbeite ich. Und dann hatte ich es zusammengebracht mit einer Prämisse, ich würde gerne ein Lied über die aktuelle Zeit schreiben. Und das kam eben zusammen mit der Nase dann zu diesem Lied raus. Und ich, also, als ich es aufgeschlagen habe, die Nase, habe ich gedacht, oh Gott, das ist ja nur das Abwegigste, was man sich vorstellen kann, da wird nie was rauskommen. Aber wie es manchmal ist, wenn man dann dranbleibt, und vielleicht irgendwie so eine kleine Idee des Wegs kommt, dann kann man da schützend die Hand drüber halten und sie weitertragen. Und dann am Ende ist es vielleicht doch gerade deswegen so besonders.
Das hört sich jetzt für mich auch schon so ein bisschen an, wie du erarbeitest dir deine Songs. Also du hast da ein Buch mit Symbolen, wo du rangehst, wo du was rausschöpfst. Du nimmst dir, das nur ein Teil von der Arbeit ist, aber die Zeit muss man sich ja auch erstmal nehmen, eine Auszeit, um Songs, Texte oder was auch immer zu schreiben. Das ist, weiß ich nicht, im Gegensatz zu vielen anderen, wo das manchmal so ein fließender Prozess ist, erscheint mir jetzt mal so eher schon erarbeitet. Oder hast du auch Sachen, die einfach so passieren und die dann schnell irgendwie raus wollen und dann wartest du, bis du dann wieder auf Teneriffa bist und gehst dir dann an? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das auch. Gibt auch so eine Liste an Sachen, die ich jetzt zum Beispiel mithabe, wo ich dann manchmal, wenn ich nicht gerade von selbst inspiriert bin, mal reingucke. Also richtig genau sagen, es gibt nicht genau den Prozess, wie das immer läuft, sondern es ist unterschiedlich. Natürlich schreibe ich auch, wenn ich in Berlin bin oder sitze mich ans Klavier oder so. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass umso in die Tiefe zu kommen, dass diese Zeiten, in denen ich mich dem widmen kann, dass das dafür hilft. Und so bin ich ja auf Teneriffa. Ich habe jeden Tag genau den gleichen Tagesablauf, bis auf vielleicht am Nachmittag oder Abend mal sowas, was wir jetzt machen. Aber einfach, damit die Gedanken wandern können an alle Orte. Und ich finde das genau das Spannende, so Lieder zu machen, wie das mit der Nase, wo sich irgendwas erschließt auf eine ganz bestimmte Art, wie das sich sonst nicht erschließt und es nicht einfach heißt, irgendwie das einfach dahingesagt ist, sondern es sich irgendwie auf andere Art und Weise erklärt und sich dadurch fühlen lässt. Und davon leben auch die Gedichte. Und das braucht eben auch eine besondere Herangehensweise. Und dafür verwende ich vielleicht nicht so viel Zeit, um zu produzieren, oder ich habe kein Logic, und es gibt andere, die sitzen vorm Computer und basteln so lange. Das kann ich irgendwie nicht, oder da brauche ich dann wieder andere Leute zu, genau. Aber so beschäftige ich mich eben vorrangig mit den Texten.
Du hast in einem Song, den du auch schon vorher rausgebracht hast, dich mit einem ja nicht komplett mit einem Text, aber mit einer Aussage, die schon ein bisschen älter ist, auseinandergesetzt, nämlich im Reiselied,
Ja.
dem zugrunde liegt eine Aussage von Eckhart von Hochheim, als Meister Eckhart genannt. Er ist so ein Mystiker, christlicher Mystiker, der hat eben verschiedene Sachen zu der Zeit formuliert. Er hat gelebt von 1260 bis 1328, wann denn genau er diese Aussage getroffen hat, die ich gleich nochmal zitieren werde, ist tatsächlich nicht so überliefert, aber er wird ja nicht in ganz jungen Jahren das Ganze gemacht haben. Und zwar geht es darum, dass die wichtigste Stunde immer jetzt ist. Und das hast du auch so umgesetzt und drumherum getextet. Ich weiß nicht, ich habe hier verschiedene Auszüge. Ich kann den mal vorlesen von dem Meister Eckhart. Die wichtigste Stunde ist immer die Gegenwart. Der bedeutendste Mensch immer der, der dir gerade gegenübersteht. Und das notwendigste Werk ist immer die Liebe. Und darum, also zumindest im ersten Teil hauptsächlich, nämlich die Gegenwart und die wichtigste Stunde dreht sich auch dieses Reiselied.
Ja.
Was mich dann noch nicht so ganz, ich habe ein paar Mal noch gehört, warum heißt das Ganze Reiselied? Das kannst du mir vielleicht kannst du es noch ein bisschen näher erklären oder lässt es einfach so stehen.
Naja, dieser Protagonist in dem Lied geht ja auf Reise. Dafür heißt es ja, man liest sein altes Leben, lass mein altes Leben hinter mir und pfiff so vor mich hin und traf einen Wanderer am Weg ran und dann kommt diese Weisheit da irgendwie mit rein und der Rest des Liedes dreht sich dann darum, was diese Weisheit sagt und was sie mit mir macht. Und ja, sie ist ja auch leicht verändert. Also der erste Teil sind nur die Worte angepasst, ne?
Ja.
Die wichtigste Stunde ist immer jetzt. Der wichtigste Mensch ist der, der vor dir steht. Was dich nicht leichter macht, schenkt wieder her. Und dann Engel, die zählen, die fliegen nicht mehr. Habe ich dann dazu gedichtet. sozusagen als so eine kleine Sammlung an Regeln für die Reise. Und einerseits kann das natürlich eine Reise sein, dazu passt es, finde ich schon. Man geht auf Reisen und begegnet vielen Menschen, ne? Und dann hat man eine gute Zeit, wenn man sich an diese Regeln hält, denke ich mir. Und gleichzeitig ist das Leben selbst natürlich auch immer eine Reise, die diese Regeln auch total gelten, ne? Insbesondere dann vielleicht die letzte, Engel, die zählen, die fliegen nicht mehr. Das ist ja heutzutage auch diese materielle Welt, steckt immer voller Zahlen. Vielen Menschen geht es um Geld und ja, auch alle möglichen anderen Zahlen, die heutzutage eine Rolle spielen, von Temperatur bis Herzfrequenz bis Google-Bewertung oder so, ne? Es dreht sich alles um die Zahlen und dabei geht auch viel der eigentliche Flow des Lebens verloren.
Ja, durch Bewertungen, durch, ja.
Genau,
ich weiß, was du meinst, ja.
Und deswegen die Engel, die dann zählen, die fliegen nicht mehr, dann gibt es praktisch diese Möglichkeit, nicht mehr zu fliegen und zu schweben und in dem Flow zu sein. Also genau, das fiel mir für beide Arten der Reise passend und der Rhythmus hatte für mich sowas Beschwingtes, Reisendes. Genau, dann gab es diesen König im zweiten Teil und So ist das zusammengekommen.
Da kann man ja jetzt erstmal davon ausgehen, dass dann dementsprechend auch der Originaltext irgendwie als ausschlaggebender, treibender Punkt für diesen Song gewesen ist. Bist du da irgendwie drüber gestolpert oder?
Genau,
oder,
ja.
Spukte die so ein Satz schon immer länger rum oder?
Ja, der hat in so meinen Notizbüchern gesteckt irgendwo und hat sich da von Notizbuch zu Notizbuch gerettet. Ja. Und ich wusste nicht, dass da mal ein Lied draus wird. Wie es genau gekommen ist, weiß ich auch nicht mehr, aber er ist einer der Sätze, die immer mal in Notizbüchern gestanden haben. Ja.
Wenn du jetzt da auf Teneriffa sitzt und dich mit Texten auseinandersetzt, weißt du dann schon vorher oder zumindest ahnst du vorher, ob das zum Gedicht wird oder ob das dann letztendlich ein Song wird oder nimmst du dir das vorher vor oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, meistens habe ich dazu ein Gefühl. Ja. Aber ganz sicher ist es nicht und es hat sich auch schon jeweils woanders hin entwickelt. Und oft, wenn es Lieder sind, gibt es dann auch schon Anfänge für ein Lied und dann findest du von selber zu einem Refrain oder so, was so ein Gedicht, was nur Worte auf dem Papier sind, gar nicht braucht oder ja. Es hat so ein bisschen eine andere Beschaffenheit, ja. Wie Äpfel und Birnen oder so.
Gibt's auf dem Album einen Song, der eigentlich ein Gedicht war oder Gedicht werden sollte, oder?
Überlege. Nee. Bei denen, also mir fällt keiner ein. Vielleicht, wenn wir jetzt noch durchkommen, weiter durchgehen,
Kann
kommt noch
durchaus
was.
sein. Also
Ja,
ja.
ja.
Manchmal ist es ja offensichtlich, da weiß man sofort, eigentlich sollte der gar nicht. Ja,
Ja.
aber welchen Song für dich findest du, würdest du den HörerInnen auch noch gerne näher bringen? Vielleicht einen, der noch nicht vorher rausgekommen ist, wo du sagst, okay, der ist irgendwo jetzt dann auf dem Album, aber der ist mir trotzdem so wichtig, über den möchte ich ganz gerne noch erzählen. Oder vielleicht sind es auch zwei Songs.
Ja,
Kannst du
ja.
gerne mal, ja, hast du da
Na, zum
was?
Beispiel den Engel auf dem Berg.
Ja.
Das ist einer, den ich, der für mich irgendwie raussticht noch, weil das so eine Begegnung ist mit diesem Engel, von der da gesungen wird, der da auf dem Berg ist und da findet irgendwie so eine Nähe statt zwischen den beiden, dem Sänger und diesem Engel, obwohl der Engel das eigentlich gar nicht so seine Welt ist und er gar nicht in diese Beziehung gehen kann, aber er tut es eben und tut es aus so einer Lust. Ne? Die Sonne geht auf und irgendwie die Falter und Insekten und Vögel fliegen rum und es ist so eine Lebenslust, aus der heraus das geschieht und da so ein Spiel geschieht und dann heißt es im Refrain, wer, wenn nicht ich, steht ein für mich und wenn nicht jetzt, wann dann? Und es geht also da darum, für diese Lebendigkeit einzustehen, die durch uns durchfließt und diesem Engel da sozusagen nachzumachen, ja, der ja eigentlich so als moralisches Wesen gilt vielleicht, so, ne, der immer sich an die Gesetze hält, aber eigentlich ist das Gesetz die Lebendigkeit und der macht es dann vor, dafür einzustehen und in Kontakt zu gehen. Ja.
Wenn du so überlegst, du kannst ja gut über den Song gerade so auch erzählen. Hat das damit zu tun, dass du teilweise auch einen sehr langen Prozess hast, bis so ein Song entstanden ist? Oder geht das auch manchmal ganz schnell, manchmal gar kein Erarbeiten? Gibt es da so, ja,
Ach doch, ist es ein
bei der
langer
Aufnahme hat man One Take gesagt, so, ich habe jetzt gerade eine Idee und dann haue ich das auch raus. Aber das hört sich für mich ja schon so an, dass du dann schon sehr lange an deinen Songs
Ja,
inklusive
ja.
Text und so weiter rumtüftelst.
Ja, so ist es, ja.
Ja,
Es dauert
ja.
lang, ja.
Weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst oder so. Was war der Song auf dem Album, der für dich am längsten, ob es jetzt am schwierigsten war oder nicht, ist dann, kannst du ja vielleicht erklären, aber am längsten vom Prozess her gedauert hat, bis du dann zufrieden gewesen bist, dass Text und Musik auch gepasst hat?
Also zum Beispiel bei dem Reiselied, über das wir ja schon gesprochen haben, habe ich relativ lange gebraucht, bis ich die Zeilen gefunden habe, die das Gegengewicht gebildet haben zu diesen von Meister Eckhart inspirierten. So. Da habe ich viel rumprobiert, einfach weil es manchmal nicht so leicht ist, gerade, also der Refrain, es war irgendwie klar, dass der diese Länge braucht. Und dass die Zeilen davor so sind, wie sie sind, war auch klar. Und dann war klar, jetzt muss noch was kommen. Und das hatte auch immer Auswirkungen natürlich auf den Rest des Liedes. Und da habe ich bestimmt, der liegt schon länger, 1, 2 Jahre rumprobiert und das so, also natürlich nicht dauerhaft, sondern ist immer so mal dabei gehabt und wieder ausgepackt und irgendwann war es denn da. Und das ist schon auch häufig so, dass ich das Gefühl habe, die Sachen nehmen sich ihre Zeit, ne? Das sind wie so Samen, man pflanzt sie in die Erde und je nachdem welche Art, manchmal sprießen sie sofort, manchmal brauchen die Wochen, manchmal sogar Jahre, so, ne? Bis irgendwas richtig zusammenkommt. Und dann ist es häufig so, es ging mir auch jetzt schon so beim Hiersein in diesem Jahr, dass dann so, das so ist, als wäre es schon immer da gewesen, so die Zeilen, für die ich im letzten Jahr so lange gesucht habe. und mich so geärgert habe, weil das Lied wurde da nicht fertig und kam nicht auf das Album. Und hier kam sie dann plötzlich, aber es war dann einfach noch nicht die Zeit im letzten Jahr, sondern die ist erst jetzt gekommen.
Ja. Was ich sehr spannend finde, ist, dass du durch die Gedichte, die du schreibst, sehr viel mit Worten arbeitest, logischerweise, dass die Worte, die Texte schon große Gewichtigkeit in deinen Songs hast, haben, dass du das tatsächlich auch, wie wichtig die Worte sind, auch noch in den Song verpackst und dass der Song aber dann auch noch musikalisch klingt. Also der Song heißt Der magische Akkord und geht aber eigentlich um die Worte, die gesungen oder gesprochen in dem Fall eigentlich werden und wie Worte das Dasein, die Welt, die Anschauung oder auch überhaupt das verändern oder erst in Relation setzen oder ich weiß nicht, kannst du wahrscheinlich selber am besten beschreiben.
Ja, um die Parallele, ne? Also im Sinn von der magische Akkord, das heißt im Refrain, was von Herzen kommt, wirkt sofort, so als wäre es ein magischer Akkord. Und dieses Bewusstsein dafür, was die Sprache ist und was sie machen, was sie, wozu sie in der Lage ist, ne? Weil sie ist praktisch die Vermittlung zwischen dem Geist und der materiellen Welt, die Sprache. Und wenn wir eine Idee haben, können wir die in die Welt tragen mit Hilfe von Sprache. Ne? Und dann nimmt die Form an. Und diese Vermittlung, die ist sehr wichtig und auch sehr machtvoll. Denn in dem Moment, wo wir etwas wahrhaftig sagen, was wirklich so aus dem Herzen kommt, dann ist das spürbar für alle Menschen im Raum. Das kennt man auch so von so einer Situation. Ne? Jemand sagt was wirklich vom Herzen kommt. Und dann wird der Raum plötzlich still. Und egal, wer dort ist, ob es die Menschen interessiert oder nicht, man merkt, da passiert gerade was. Und das ist eine ganz besondere Kraft, die sehr häufig verschütt geht, wenn wir die Worte so achtlos benutzen. Und später in dem Lied heißt dann, wir werden, was wir sagen. Ne? Also so diese Theorie, dass das sogar einfach eine schöpferische Kraft ist, die zum Beispiel ja auch im Gebet immer schon verwendet wurde, ne? Ist die, um etwas zu bitten. Es schafft eben eine Klarheit und danach gehen wir mit einer anderen Ausrichtung durch die Welt, sodass es sehr viel wahrscheinlicher ist, dass das passiert, wenn wir es so vor uns selber klar gemacht haben oder vor anderen.
Ja,
also einfach mit diesen Kräften zu arbeiten, die wieder bewusst zu machen und genau die Parallele zu dem Akkord, der durch die Magie auch etwas im Raum verändert, etwas in der Stimmung verändert und Dinge geschehen lässt, ja.
Ich würde ganz gerne über einen Song noch sprechen,
ja.
Weil der für mich, ja, es ist immer schwierig, ich konnte ja nicht das komplette Album schon ganz oft hoch und runter hören.
Mhm.
Ist aber ein Song, der noch nicht vorher rausgekommen war und ich habe ihn trotzdem jetzt schon ein paar Mal gehört und hat sich so ein bisschen, zumindest Stand jetzt, zu meinem Lieblingssong entwickelt.
Mhm.
Und zwar ist das für mich Finger aus Licht.
Aha, ja, ja.
Ich kann das immer nicht ganz so manchmal nicht greifen, warum das so ist. Also er schafft auch, aber das erschaffen ganz viele von den Songs oder alle durch die Worte und die Musik eine ganz bestimmte Stimmung. Das weiß ich, dass es für mich auch sehr viel ausmacht. Obwohl die anderen Songs alle mit Band irgendwie aufgenommen sind, ist er einer der auch wirklich als Bandsong hervorsticht von der Instrumentalisierung her. Da kommt noch die Mundharmonika rein, das Klavier ist, hast du ja öfters auch mal mit drin, aber der ist noch, füllt mehr aus, aber ich kann das immer ganz schlecht erklären. Deswegen würde mich einfach ein bisschen vielleicht noch interessieren, weil ich ihn so toll finde, der Hintergrund oder die Entstehung des Songs und auch die Umsetzung, den noch anders zu instrumentalisieren oder weiträumiger zu instrumentalisieren gewesen ist.
Ja. Was mich schon auch immer interessiert hat, da kommt so der Inhalt dieses Lieds, sind ja die Zeichen, ne, die wir sehen in der Welt, wenn irgendwas so wie so das Gefühl, etwas sollte so sein oder man sah ein Zeichen irgendwo, das den einen Weg nimmt oder nicht den anderen. Und davon handelt dieses Lied, ne? Dieser Finger aus Licht, der steht am Himmel, hoch über der Stadt stehen Finger auf Licht und sie zeigen eben auf das dahin, wo sie wohnt, ne? Also das Du des Liedes. So, ne?
Ja.
Aber das Problem ist, wie es eben so häufig ist, nur ich sehe die Finger des Lichts, das Du, das, die sieht die nicht. Und trotzdem stehen sie immer da, ne? Und alles weist darauf hin, dass ich dahin will. Ich kann die ja nicht leugnen, diese Finger. Es ist für mich so klar und trotzdem kann ich nichts machen. Und diese Situation, die so ein bisschen verzweifelt ist, ne? Eigentlich müsste es längst woanders weitergehen, heißt es dann. Aber ich sehe halt diese Zeichen die ganze Zeit. Ja. Und ja, ich meine, am Ende war das wie alle Lieder einfach einer auf der Gitarre. Und dann bin ich damit, wir sind ins Studio, wir waren so eine Woche, haben nicht allzu viel Zeit uns genommen, eine Woche oder 10 Tage dort und haben die Lieder mit der Band nacheinander gespielt und dann jeweils noch geguckt, was es braucht. So, ne? Und das war einfach von der Art her so ein Lied, wo sich das so mehr Energie, wo sich das irgendwie angeboten hat, diese Energie da reinzubringen. Ne? Ich weiß auch noch, es gibt ein sehr schönes Demo davon auch, dass wir sehr gemocht haben und es war dann nicht leicht, wie es halt so häufig ist, über dieses Demo drüber zu kommen und zu sagen, das ist jetzt, die Version ist jetzt besser. Weil manchmal schafft man mit so einem Demo auf so ganz leichte Art da schon irgend so eine Magie, die später gar nicht zu wiederholen ist, genau. Ja, und um ein Haar hätte das Album auch so geheißen, Finger aus Licht. Das fand ich nämlich auch sehr interessant. Einfach diese Begrifflichkeit. Aber genau, es hat sich dann doch noch anders entwickelt. Aber es ist schön, dass du es sagst, weil das führt mich auch dazu, nochmal zu denken, ah ja, auf der Tour nehmen wir den auf jeden Fall auch mit ins Programm. Es ist nämlich natürlich, wenn man so eine lange Geschichte schon hat, mit vielen verschiedenen Alben und auch Liedern, genau, die man fast schon spielen muss, die Leute ja. Dahin kommen, dann heißt es auch häufig, dass nicht alle Lieder des neuen Albums dann da stattfinden. Bei mir sind ja dann auch noch Gedichte, habe ich auch schon gesagt, ne, kommen auch vor. Und so gehe ich mal davon aus, ich kann vielleicht gut die Hälfte spielen oder so. Ne? Und, dann, und da ja noch niemand das Album kennt, es ist schön für mich, das zu hören. Und wenn ich wollte es nämlich jetzt die Tage mal überlegen, dann werde ich dem auch nochmal eine besondere Position geben, dem Lied.
Ach, das freut mich. Schön. du hast gerade angesprochen, Konzerte. Wann geht die Tour los und hast du so ein paar Eckdaten? Musst jetzt nicht alles aufzählen, kannst du gerne, aber
ja, mir so habe ich gar nicht so genau im Kopf. Also es geht am 19. März in Leipzig los. Ja. Da sind wir allerdings dann mit Streichern. Das gibt es auch noch. Das ist dann mehr Lesevariante. Weil nämlich zeitgleich auch noch ein Buch rauskommt. Das heißt Wildwuchs und ist auch mit dem Garten verwandt. Aber genau, weil dieser Ort, an dem das stattfindet, sich dafür sehr eignet, machen wir dort eben am ersten Termin diese Lesung mit den Streichern. Und danach die Konzerte sind in München, Berlin, Köln und so weiter. Die sind alle mit der Band. Und dann sind wir im Sommer wieder mit der Lesung unterwegs und den Streichern. Und im November dann nochmal mit der Band. So ist der Plan. Und da sicherlich auch in Bremen oder Oldenburg zum Beispiel oder wo du bist oder.
Sehr schön, sehr schön.
In anderen Städten, die jetzt noch fehlen, ja.
Also einfach mal den Hinweis und den Appell an die HörerInnen. Bleibt einfach auf dem Laufenden. Irgendwo kriegt man das immer irgendwie mit,
genau.
Wie welche Konzerte stattfinden. Und mein Slogan ist so und so immer, geht mehr auf Konzerte. In dem Moment
ja.
Auch geht mehr auf Lesungen und nicht nur auf Konzerte. Wir tüten das mal zusammen ein. Ja, es ist ganz spannend, dieser Mix mit Lesung und Musik. Ich habe gerade im letzten Podcast, der jetzt gerade tatsächlich aktuell läuft, das erste Mal hat jemand über ein Buch gesprochen, das er geschrieben hat. Also es ist vielleicht noch ein neues Terrain für mich, aber kann ich mir auch gut vorstellen. Mal gucken, vielleicht hören wir uns ja in diesem Zusammenhang auch mal wieder. Finde ich auch ganz spannend. Dir danke ich recht herzlich, dass du so toll über deine Songs erzählt hast. Ich wünsche dir viel Spaß, die Songs und die Texte auch unter die Menschen zu bringen.
Ja.
Dass das auch alles gut klappt und das auch gut besucht wird und die Platte auch vielleicht ein bisschen gekauft wird. Ist ja immer ganz schwierig, das heutzutage noch an den Mann zu bringen. Aber man lebt ja auch ein bisschen davon. Von daher drücke ich dir für alles die Daumen. Also dir recht herzlichen Dank. Und den HörerInnen bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Miro Klose war nie der spektakulärste Stürmer seiner Zeit. Nicht der technisch feinste, nicht der schnellste, nicht der lauteste, aber vielleicht war er der zuverlässigste. Er war da, wenn es zählte, auf der größten Bühne, ohne Pose, ohne Drama, ohne Inszenierung, aber immer mit vollem Einsatz. 137 Länderspiele, 71 Länderspieltore, Weltmeister, Rekordhalter, Zahlen, beeindruckend, aber sie erklären ihn nicht. Was Miro Klose besonders macht, ist die Haltung hinter seinen Treffern. Er hat nie den Schiedsrichter getäuscht, obwohl er es gekonnt hätte, nie den Trainer öffentlich unter Druck gesetzt, obwohl er es gedurft hätte und nie das Rampenlicht genutzt, obwohl es ihm eigentlich zugestanden hätte. In einer Ära der Egos war er immer Team. In einer Ära der Posen war er Haltung. Miro Klose, ein Antistar und Protagonist in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.